seit wir Kinder haben, uns immer riesig über unsere Kinder gefreut. Nie ärgerlich geworden, nie eine Maßnahme ergreifen müssen, nur eitel Freude? Nein. Und das werden wir heute so ein bisschen miteinander betrachten an einem Lebensbild des Königs Joas. Er regierte 40 Jahre lang im Südreich, sein Regierungszentrum war Jerusalem, von 835 bis 796 vor Christus, also schon ein älterer Herr, schon etwas länger her. Aber ich denke, auch wenn schon mittlerweile 2800 Jahre vergangen sind, werden wir auch von ihm noch etwas lernen können. Er wurde König unter ganz widrigen Umständen. Sein Vater, König Ahasia, regierte nur ein Jahr in Jerusalem. Und als er 23 Jahre alt war, wurde er bereits ermordet und dann war sein Sohn Joas einjährig. Und die Großmutter des Joas, das war ganz eine besondere Frau, die hat sich gedacht, so jetzt ist mein Sohn gestorben, jetzt werde ich Königin. Das war natürlich nicht so einfach, da musste sie einige Maßnahmen ergreifen und die Maßnahme war folgende, sie hat alle Leute ermorden lassen, die irgendwie einen Anspruch auf den Thron haben. Wurden alle umgebracht. Alle aus dem Stamm von König David. Alles ermordet. Und dann hat sie den Thron bestiegen. Damit hat sie natürlich auch Gottes Plan, den er hatte, hat er natürlich auch da kräftig hineingepfuscht, weil Jesus ja aus diesem Stamm kommen sollte. Und nun gab es da eine Tante von Joas, die war so geistesgegenwärtig, dass sie diesen kleinen Jungen packte, diesen Einjährigen, und ihn zum Tempel brachte und ihn dort versteckte. Und sie war die Frau des Hohepriesters Jojadas. Und so hat diese Königin Natalia dann regiert und wusste vermutlich nicht, dass hier noch ein rechtsmäßiger Thronfolger im Land ist. Und im Verborgenen ist nun dieser Joas aufgewachsen unter der Obhut dieser Tante und dem Hohepriester. Und als Joas 7 Jahre alt war, wurde er zum König ausgerufen und Atalia hat man dann hingerichtet. So, und jetzt beginnt unsere Geschichte, die wir betrachten. Also das heißt, es ist ein ganz dramatisches Vorspiel hier und es ist nicht weniger dramatisch, was sich dann im Leben des Joas ereignet. Wer das mitverfolgen will, in 2. Chronik, Kapitel 24, ich lese Verse 1 bis 8 und dann Verse 15 bis 25. Joas war 7 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 40 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibia und stammte aus Beersheba. Übrigens interessant, auch im Alten Testament, da werden bei den Königen immer die Mütter mitgenannt. Joas tat, was dem Herrn gefiel, solange der Priester Jojada lebte. Er heiratete zwei Frauen, die Jojada für ihn auswählte und hatte mit ihnen mehrere Söhne und Töchter. Nach einiger Zeit beschloss Joas, das Haus des Herrn zu renovieren, also der Tempel in Jerusalem. Er rief die Priester und Leviten zu sich und sagte zu ihnen, geht in alle Städte in Juda und sammelt Geld von den Israeliten, damit wir jedes Jahr die nötigen Reparaturen am Tempel eures Gottes durchführen können. Beeilt euch damit. Aber die Leviten ließen sich Zeit. Deshalb ließ der König den Oberpriester Jojada zu sich kommen und hielt ihm vor, Mose, der Bevollmächtigte Gottes, und die ganze Gemeinde haben seinerzeit den Israeliten eine Abgabe für das heilige Zelt auferlegt, also die Stiftshütte. Warum hast du nicht dafür gesorgt, dass die Leviten diese Abgabe in Juda und Jerusalem einsammeln? Atalia, dieses schändliche Weib, seine Großmutter ist das. Atalia, dieses schändliche Weib. Ihre Anhänger haben den Tempel verfallen lassen. Sie haben sogar die Gaben, die für den Tempel, für das Haus des Herrn geweiht waren, für die Bale verwendet, also für die Götzen. Auf Befehl des Königs wurde ein Kasten angefertigt und am Tor des Tempelbereichs aufgestellt. Und jetzt fahre ich weiter bei Vers 15. Jojada wurde sehr alt. Er starb mit 130 Jahren, gesättigt von einem langen und erfüllten Leben. Er wurde in der Davidstadt an der Seite der Könige bestattet, in Anerkennung seiner Dienste in Israel für Gott und seinen Tempel. Nach dem Tod von Jojada kamen die führenden Männer von Juda zum König und machten ihm Aufwartung. Luther sagt, übersetzt, huldigten ihm. Von da an ließ er sich von ihnen beraten, von diesen vornehmen Menschen. Das führte dazu, dass die Leute von Juda aufhörten, in den Tempel des Herrn zu gehen und den Gott ihrer Vorfahren zu verehren. Stattdessen beteten sie wieder vor den geweihten Pfählen und Götzenbildern. Weil sie sich damit vor dem Herrn schuldig machten, wurde er zornig auf Juda und Jerusalem. Er schickte ihnen Propheten, um sie zu warnen und zu ihm zurückzurufen, aber niemand hörte auf sie. Dann nahm der Geist Gottes Besitz von Sekaria, dem Sohn des Priesters Jojada, sodass er vor das Volk hintrat und rief: So spricht der Herr, warum übertretet ihr meine Gebote und bringt euch selbst um euer Glück? Ihr habt mich verlassen, jetzt werde ich euch verlassen. Darauf taten sich die Gegner Sekarias zusammen und er wurde auf Befehl des Königs im Vorhof des Tempels gesteinigt. König Joas dachte nicht mehr daran, wie viel Sekarias Vater Jojada, wie viel er ihm verdankt, und ließ den Sohn umbringen. Ehe Sekaria starb, rief er noch: Der Herr sieht es und wird es vergelten. Am Anfang des nächsten Jahres rückte eine Heeresgruppe der Syrer gegen Joas heran und drang in Juda und Jerusalem ein. Alle führenden Männer von Juda wurden getötet und ihr ganzer Besitz als Beute zum König von Syrien nach Damaskus gebracht. Obwohl die Syrer nur mit einem kleinen Heer gekommen waren, konnten sie die große Streitmacht von Juda besiegen. Denn der Herr gab die Leute von Juda in seine Hand, weil sie sich von ihm, dem Gott ihrer Väter, abgewandt hatten. So vollzogen die Syrer sein Strafgericht an Joas. Als sie wieder abzogen, ließen sie Joas schwer verwundet zurück. Die Hofleute Joas verschworen sich gegen ihn, wegen des Mordes an dem Sohn des Jojada und erschlugen ihn auf seinem Krankenlager. Er wurde in der Davidstadt bestattet, aber nicht in der Grabstätte der anderen Könige. Wie wir auf Kurs bleiben. Das ist eine wichtige Frage. Wie bleiben wir auf Kurs in unserem Leben? Ich habe das letzte Mal gehabt von diesem Wettlauf, von dem wir drinstecken. Aber wie bleiben wir nun auf Kurs in unserem Leben? Auf was müssen wir achten? Eines zeigt uns diese Geschichte, was ganz wichtig ist, und dem möchte ich ein bisschen nachgehen. Wir sehen einmal die fürsorgliche Berater, dann sehen wir die egoistischen Berater, und dann machen wir uns noch Gedanken über die Liebe Gottes in diesem ganzen Geschehen drin. Mit 7 Jahren kann kein Kind ein Land regieren. Solche Wunderkinder gibt es nicht. Auch in Israel nicht. Der Hohepriester Jojada, unter dessen Obhut nun Joas aufwuchs, nahm diese Regierungsgeschäfte an seine Hand und regierte das Land, bis der König fähig genug war, dies selber zu tun. Und er ihm die Staatsgeschäfte übergeben konnte. Jetzt könnte man meinen, dass Jojada ständig so ein Schattenregiment geführt hätte neben Joas. Doch eine Begebenheit, die uns hier geschildert wird, zeigt doch, dass Joas nicht in einer ungesunden Abhängigkeit dieses Hohepriesters stand, sondern dass er durchaus seine eigenen Überzeugungen zum Tragen bringen konnte. Das zeigt uns diese Erzählung über die Verordnung Joas bezüglich des Tempels. Es war Joas, der die Initiative ergriff, der den Leviten sagte, sie sollen nun den Tempel renovieren und wieder instand stellen, den Atalia verfallen ließ, weil die anderen Götter verehrten. Und als er merkte, dass diese Befehle nicht ausgeführt werden und nicht so schnell, wie er das eigentlich wollte, dann zitierte er die Priesterschaft zu sich, inklusive seinem Pflegevater. Und er pochte auf den Tisch oder schlug auf den Tisch und sagte, Leute, was ist los? Ich habe gesagt, ich will, dass der Tempel wiederhergerichtet wird. Ich habe gesagt, dass der Gottesdienst wiederhergestellt wird und nichts passiert. Jetzt müsst ihr die Sache anpacken, aber sofort. Und so hat er auch seinem Pflegevater praktisch in den Senkel gestellt und gesagt, ich will nun, dass das ausgeführt wird. Und dann wurde das an die Hand genommen. Joas war der, der diesen Tempel renovieren wollte. Er war der, der den Gottesdienst wiederherstellen wollte. Wäre er das nicht gewesen, dann hätte er diese Priester nicht geholt. Dann hätte er seinen Pflegevater nicht zitiert. Dann hätte er gesagt, ja, ist ja gut, dann ist ja meinem Vater auch nicht, das auch nicht wichtig, und mir ist das ja auch nicht so wichtig, ich lasse es fahren. Ich denke, dass genau diese Erzählung uns auch ein Stück weit zeigen will, dass Joas nicht nur einfach in völliger Abhängigkeit von seinem Pflegevater stand, sondern dass er ganz seine eigene Entscheidung dafür getroffen hat in seinem Leben, ich möchte, dass Gott, der Gott Israels, gebührend geehrt wird. Und das Urteil über Joas fällt dann auch entsprechend gut aus. Joas tat, was dem Herrn gefiel, lesen wir in der Bibel. Das ist immer gut, wenn das steht. Wenn wir tun, was dem Herrn gefällt. Jojadas, der Priester, war für Joas vermutlich so wie ein väterlicher Freund, ein guter Berater, der ihn positiv beeinflusste. Denn es heißt, Joas tat, was dem Herrn gefiel, und das, auf das werden wir uns dann ein bisschen noch konzentrieren, solange der Priester Jojadas lebt. Solange dieser Priester lebte, tat Joas das, was Gott gefiel. 130 Jahre alt wurde nun dieser Jojada. Und man begrub ihn in Jerusalem bei den Königen, was etwas ganz Besonderes ist für einen Hohepriester, weil er an Israel und an Gott, seinem Haus, wohlgetan hatte. Kritisch betrachtet könnte man ja nun sagen, Joas sei zu stark von Jojada abhängig gewesen. Deshalb dann sein Missfallen Gottes, nachdem Jojada gestorben ist. Das sei nicht gut, so eine Abhängigkeit. Er hätte eigenständiger, unabhängiger, ja sogar mündiger agieren müssen. Das sind ja die Kriterien, die uns so anstrebenswert erscheinen in unserer Gesellschaft. Freiheit, Unabhängigkeit. Und der viel benutzte Begriff auch unter Christen, Mündigkeit, mit der man oft jegliche Verantwortlichkeit gegenüber Autoritäten aufhebt. Ich bin ja mündig. Ich bin ja eigenständig. Ich kann ja selber entscheiden. Ich lasse mir doch von niemandem reinreden. Das sind aber alles Kriterien, die für Gott eigentlich nicht so wichtig sind. Gott wird mich nicht beurteilen, ob ich mündig war, ob ich eigenständig war, ob ich unabhängig war. Gott wird mich eigentlich nach dem beurteilen, ob ich das getan habe, was ihm gefällt. Mit oder ohne Hilfe. Ist nicht entscheidend, ist nicht relevant. Ob ich Kurs gehalten habe, egal mit welchen Hilfsmitteln. Hilfsmittel sind nie verboten im Leben. Wahre Reife und Mündigkeit zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass ich meine Grenzen erkenne, meine Stärken und Schwächen weiß und ich mir helfen lasse, dort wo ich merke, dass ich Hilfe brauche. Dass ich bereit bin, auf Rat zu hören. Schon in den Sprüchen heißt es, was uns ja oft nicht so ganz geheuer ist, mein Sohn, höre auf deinen Vater und deine Mutter und folge ihrem Rat. Das schmückt dich wie ein prächtiger Kranz auf dem Kopf und wie eine Halskette. Das ist Schmuck, auf die Eltern zu hören, auf Rat zu hören. Wer nicht auf guten Rat hören will, der ist nicht eigenständig und mündig, sondern schlicht und ergreifend trotzig und stur. Bis zum Tod, Jojadas regierte Joas gut. Der hohe Priester war für ihn in gutem Sinn ein Vorbild und vermutlich auch ein Ermahner. Er hegte bestimmt einen tiefen Respekt vor diesem Mann. Und auf seine Ratschläge hat er offensichtlich gehört. Und Joas fand Gefallen bei Gott. Gott war nicht enttäuscht, weil er sich nicht emanzipierte von Jojadas. Sagte, ja, was bist du für eines? Bist du König und jetzt hörst du noch auf so einen alten Mann? Nimm doch das Zepter selber in die Hand. Hör doch nicht mehr auf ihn. Nein, ist alles Nebenschauplatz. Wichtig ist, dass wir auf Kurs bleiben, mit wem auch immer. Es tut uns gut, wenn wir Vorbilder haben, wenn wir in der Abhängigkeit von Menschen stehen, die uns helfen, Kurs zu halten. Es ist eben nicht so, wie wir das gerne immer propagieren. So eigenständig können wir gar nicht leben. Jeder braucht Menschen an seiner Seite, die helfen, auf Kurs zu bleiben. Joas war nun nicht der Mann, der nicht auf Rat hören wollte, ganz und gar nicht. Aber was sein Problem war, er entschied sich nach dem Tod des Jojadas für die falschen Ratgeber. Kaum war Jojada gestorben, kamen die einflussreichsten Leute zu Joas. Und die Luther-Übersetzung übersetzt dann das mit, sie huldigten ihm. Es ist doch wunderbar, wenn uns Menschen huldigen, so kriechend daherkommen und uns so den Honig um den Mund schmieren und sagen, ja, du bist ein wunderbarer König und was du bis jetzt alles getan hast, wir haben dich schon immer bewundert und wie du das alles gemanagt hast und wir sehen jetzt, dass du jetzt ja praktisch ein kleines Problem hast, weil ja dieser ehrenwerte Hohepriester, dein Pflegevater gestorben ist, es tut uns leid, aber wir helfen dir gern. Sie haben ihm vermutlich etwas den Schmus gebracht. Sie warfen sich vor dem König in ehrerbietiger Weise nieder. Sie schmeichelten sich ein. So konnten sie Joas jedenfalls dazu bewegen, dass er nun auf sie hörte. Vielleicht waren diesen Leuten auch schon lange die Beziehung zu diesem Hohepriester ein Dorn im Auge des Joas. Dachten, wenn der nur endlich mal sterben würde, 130, der könnte schon lang tot sein, dann könnten wir einmal diesen Einfluss ausüben auf den König. Und das haben sie dann auch getan. Aber die Folgen waren fatal und wie so manches im Leben und im Alten Neuen Testament fast unfassbar, was jetzt geschieht. Dass er auf diese Leute hörte, das führte dazu, dass die Leute von Juda aufhörten, in den Tempel des Herrn zu gehen und den Gott ihrer Vorfahren zu verehren. Stattdessen beteten sie wieder vor den geweihten Pfählen und Götzenbildern. Ist das fassbar? Ist das wirklich derselbe Mann, der vorher, Jahre vorher, die Priester und die Leviten holte und sagte, Leute, so geht das nicht. Jetzt wird endlich mal der Tempel renoviert und der Gottesdienst hergestellt. Ist das nun derselbe Mann? Ist das möglich? Der genau das zulässt, was Atalia getan hat, den Tempel wiederum zu vernachlässigen und den Götter zu opfern und zu verehren. Es ist fast nicht zu fassen. Derselbe Mann. Ich möchte immer sagen, wenn wir das sehen, zeigen wir nie auf diese Leute. Ja, ja, genau, das war halt irgendwie so ein Psychopath. Paulus sagt, wer steht, soll zusehen, dass er nicht fällt. Wer meint zu stehen, soll zusehen, dass er nicht fällt. Wir sollen daraus lernen. Schade um diesen Mann Joas, der viele Jahre, ich schätze, der hat vermutlich 30, 40 Jahre vorbildlich regiert, so wie es dem Herrn gefiel. Und in seinen letzten Regierungsjahren hat er alles kaputt gemacht. Alles. Schade um diesen Mann, der einen solchen fundamentalen Umschwung in seinem Reich zuließ. Er genoss offensichtlich die Ehre, die ihm diese einflussreichen Leute entgegenbrachten, mehr als die Ehre Gottes. Diese alte Geschichte ereignet sich in unserer Zeit leider immer wieder in verschiedenen Variationen. Vielleicht ist jemand in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hat verstanden, um was es geht, hat das begriffen, war mit Eifer dabei. Und plötzlich hat er sich von zu Hause gelöst, vielleicht von der Gemeinde gelöst, hat dann gemerkt, dass da manches ja auch nicht so ganz gut gelaufen ist und so. Und das Problem, was wir dann oft sehen, ist, dass man sich nicht nur von zu Hause und von der Gemeinde löst, sondern auch von Jesus. Quasi man schüttet das Kind mit dem Bad aus. Das ist ganz verrückt. Das Neue Testament kennt solche Situationen. Paulus sagt, Demas hat mich verlassen und die Welt lieb gewonnen. Und er selbst, Paulus, weiß, dass es auf dem Kurs zu bleiben, dass das nicht immer so einfach ist. Er muss einmal den Galatern sagen, rede ich etwa Menschen nach dem Mund? Ich gehöre Christus und diene ihm, wie kann ich da noch den Beifall der Menschen suchen? Das ist fatal. Wir können oft nicht beides haben. Wir möchten gern beides. Wir möchten Ehre bei Gott und Ehre bei Menschen. Das heißt, wenn ich Ehre bei Gott habe, heißt das nicht, dass ich keine Ehre bei Menschen haben kann. Da gibt es auch Stellen in der Bibel, wo es heißt, so viel an euch liegt, sollen wir sehen, dass wir im Frieden mit Menschen zusammenleben. Aber es kann oft sein, dass das einmal auseinanderklafft. Dass ich eben nicht beides haben kann. Mit Gott in einer Beziehung zu leben und einfach Menschen dann zu pflegen, die mir zu Füßen liegen. Das Dritte ist nun Gottes Liebe. Gott wurde über diese Kursänderung sehr zornig, über das Volk. Vater, du freust dich an deinen Kindern. Nein, der Vater freute sich nicht mehr an seinen Kindern. Er wurde ärgerlich, er wurde zornig. Wie kann das sein? Jetzt verlässt mich dieser König, der mein Volk führt, und lässt nun wieder zu, dass Götter verehrt werden und dass ich nicht mehr geehrt werde. Glücklicherweise ist Gott gnädig und er ist langsam zum Zorn und deshalb sendet er Propheten, die das Fehlverhalten dem Volk aufzeigen sollen, mit der Idee, dass sie zur Erkenntnis kommen und sich ändern. Und er sandte zu Joas nicht irgendeinen Fremden, müssen wir mal realisieren, sondern er sandte zu ihm einen Sohn des Hohepriesters. Der war vermutlich wie ein Bruder zu ihm. Der ist mit dem aufgewachsen. Also Gott schickt ihm nicht einen Fremden, sondern schickt ihm jemanden, mit dem er sogar in Beziehung steht, wo man erwarten könnte, dass ein gewisser grundsätzlicher Respekt und eine grundsätzliche Achtung des anderen vorhanden ist. Schließlich war der Vater dieses Propheten sein Lebensretter. Und nun sagt Zecharia, warum übertretet ihr meine Gebote und bringt euch selbst um euer Glück? Ihr habt mich verlassen, jetzt verlasse ich euch. Und die Reaktion des Joas ist eine Katastrophe. Er lässt seinen Stiefbruder oder seinen Bruder in der Familie, wo er aufgewachsen ist, einfach ermorden. Er wird gesteinigt. Das ist das Zeichen, dass absolut keine Bereitschaft mehr da gewesen ist, irgendwelche Einsichten zu treffen, irgendetwas zu ändern, sondern die Augen zu und durch die Mauer mit dem Kopf. Und er hat sich den Kopf tüchtig eingeschlagen. Das merken wir erst später, leider. Er war immer noch so in der Freude, dass da die ganzen Reichen und die oberen 10.000 oder die oberen 300 von diesem Volk auf seiner Seite standen. Das war ihm viel mehr wert. Weil wenn er jetzt umgekehrt wäre, hätte er sich nochmals gegen diese einflussreichen Leute stellen wollen, wollte er nicht. Also, was macht er? Prophet weg, Problem gelöst. Aber da macht man die Rechnung ohne Gott. Diese Handlung zeigt deutlich, dass Joas Gott verworfen hat. Und leider ist das auch manchmal so, dass die erbittertsten Gegner der Gemeinde Jesu, die erbittertsten Gegner der Gläubigen, oft Menschen sind, die den Weg kennen. Ganz genau. Oft sind die viel brutaler gegenüber den Gläubigen, viel rücksichtsloser als Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Aber für uns ist es ganz wichtig zu erkennen, dass Gott uns nicht einfach ins Verderben laufen lässt. Er hat nicht gesagt, okay, Joas hat mich jetzt verlassen, hat sein Volk, das Volk zum Abfall verführt, jetzt radiere ich ihn aus. Nein, Gott bemüht sich nochmals, und das ist die Liebe Gottes, nochmals Joas zurückzurufen. Und was denn in unseren Kreisen oft passiert, wenn wir das versuchen, dann heißt es, ah ja, die mögen mir das nicht gönnen und so, und die sind alle stur in der Gemeinde und so weiter. Dann sind alle anderen sind schuld. Das ist auch eine Art, Propheten umzubringen. Gott hat verschiedene Möglichkeiten, uns zurückzurufen. Eine ist die Bibel, die uns immer wieder ermahnt. Und ich stelle immer wieder neu fest, wenn Menschen auf Abwege gehen, den Kurs so beginnen zu verlassen, dann hören sie auf, in der Bibel zu lesen. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil das ist zu ekelhaft, in der Bibel zu lesen, wenn ich in der Sünde lebe. Weil mir ständig das vorgehalten wird. Und damit ich nicht ein schlechtes Gewissen haben muss, lese ich doch gar nicht mehr drin. Und ich habe meine Stellen, wo ich weiß, die lese ich, die anderen kann ich dann umschiffen, oder? Ich lese in 1. Korinther 13, was die Liebe alles ist. Ich sage, ja wunderbar, Gott ist Liebe und ich mache ja alles aus Liebe. Wir sind manchmal sehr raffiniert, auch als Christen. Tragische Ereignisse, das ist dann die Sprache, die Gott anwendet, wenn wir uns ganz verschließen, dann versucht er uns noch zu holen, indem er vielleicht uns in eine schwierige Situation hineinbringt und uns so aufrütteln möchte. Aber eben, wie gesagt, wir ermorden heute keine Propheten mehr, aber wir können uns Wege suchen, ein Leben ohne schlechtes Gewissen zu leben. Wir können auf Konfrontation gehen, indem wir die verschreien, die uns ermahnen, auch wenn wir sündigen. Sind dann alle die anderen die Bösen, die verstehen mich dann nicht. Und wir vergessen, dass es eigentlich ja nicht dann um die Gemeinde geht oder um meine Situation, sondern wir vergessen oft in solchen Situationen, dass es um die Ehre Gottes geht. Wenn einer in unserer Gemeinde in einem Geschäft Geld unterschlägt und der erwischt wird, dann hat das nicht nur die Tragweite, dass er bestraft wird. Es ist viel eine größere Tragweite. Der Name Jesu wird verunehrt. Dann heißt es, ja, der geht da in die FG am Helvetiaplatz. Ja, typisch, oder, die Frommen? Am Sonntag können sie gut fromm sprechen, hä? Aber wenn es um die Kohle geht, wir haben das immer geahnt. Da wird der Leib Jesu gelästert. Und wir geben Anlass, dass Jesus beleidigt wird und dass die Gemeinde beleidigt wird. Und ich bin oft erstaunt, wie wenig wir Christen die Sicht für diese Ebene haben. Wie stark wir uns selber leid tun und wie wenig wir erschrecken, was wir eigentlich für ein Zeugnis über Gott ablegen. Wir sind die Visitenkarten des Reiches Gottes. Ich habe das, glaube ich, schon 10-mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Ich habe auf einer Bank gearbeitet und auf der Bank hat es immer geheißen, der Schalterbeamte ist die Visitenkarte der Bank. Wenn der am Schalter oder am Telefon die Leute nicht freundlich behandelt, dann sagen die Leute, das ist eine schlechte Bank. Ob sie schlecht ist oder nicht. Aber wir sind die Visitenkarten des Reiches Gottes. Und von daher können wir uns schon zurückziehen. Wir können auch gegen die Gemeinde lästern, wir können alles tun. Aber wissen wir eigentlich, dass wir Jesus verlästern? Und dass es nicht in erster Linie um unsere Unbescholtenheit geht, sondern um seine Heiligkeit. Dass sie aufrecht erhalten bleibt. Wir besuchen dann keine Gemeinde mehr, weil bei der läuft ja alles etwas schief. Und ich kann euch sagen, das Leben lang wird das so sein. Jede Gemeinde, die ihr sucht, in jeder Gemeinde gibt es etwas, was euch nicht so gefällt. Ist auch bei mir so. In jeder Gemeinde. Wir sind noch nicht im Himmel. In jeder Gemeinde gibt es schwierige Phasen. Ist auch in unserer Gemeinde so. Aber ich kann immer wieder eine andere Gemeinde aufsuchen und immer kurz bevor mich die Leute richtig zu kennen beginnen, wechsle ich die Gemeinde wieder. Und das kann ich so dann, ich würde schätzen, das kann man so etwa im 2-3-Jahres-Rhythmus machen. Alle 2-3 Jahre die Gemeinde wechseln, dann schafft man das, dass man nie wirklich gekannt wird, nie wirklich transparent wird, nie wirklich ermahnt wird, nie wirklich lebt. Und dann kann ich vielleicht auch noch davon sprechen, dass der Herr mich da ja in allem wunderbar führt, aber im Herzen habe ich Jesus verlassen. Gott lässt uns aber nicht einfach gehen. Er möchte sich über uns erbarmen. Er möchte uns wieder zurückbekommen. Vielleicht hast du gute Gründe, wenn du dich innerlich von Jesus gelöst hast. Vielleicht bist du von Christen sehr enttäuscht worden. Ich auch schon. Vielleicht missbrauchten Christen dein Vertrauen. Meines auch schon. Vielleicht verletzten sie dich zutiefst, mich auch schon. Oder deine Gemeinde hat dich enttäuscht. Dein christliches Elternhaus war dir zu wenig vorbildlich, zu wenig echt. Es gäbe viele tausend Gründe, die dich dazu bewogen haben könnten, Gott zu verlassen in deinem Herzen, die alle verständlich sind. Aber eins musst du wissen. Auch wenn deine Gründe richtig sind, auch wenn du alles richtig beurteilt hast, wenn du wirklich verletzt wurdest zu Unrecht, wenn die Christen wirklich unfreundlich waren, wenn die Gemeinde ein Chaos war, wenn das alles wirklich stimmt, dann musst du eins wissen, auch wenn das stimmt und du dich von Jesus abwendest, dann schneidest du dich ins eigene Fleisch. Was sagt nun denn da dieser Sacharja? Warum übertretet ihr meine Gebote und bringt euch selbst um euer Glück? Ich hoffe, dass ich mich nie wegen einem anderen Christen oder wegen einer anderen Gemeinde um mein Glück bringen lasse. Und ich hoffe nie, dass wir uns die Gemeinde oder andere Christen zum Vehikel nehmen, um eigentlich das zu tun, was ich im Herzen beschlossen habe, nicht mehr im Gehorsam gegenüber Jesus zu leben. Und weil ich nicht sagen kann laut, ich möchte nicht mehr im Gehorsam gegenüber von Jesus leben, dann sage ich eben, die Gemeinde war nichts und Christen haben mich beleidigt und deshalb gehe ich weg. Dann bin ich immer unschuldig. Ist doch schön, wenn ich unschuldig bin und die anderen an allem Schuld haben. Gott möchte, dass du zu ihm zurückkommst. Jesus ruft dich, wenn du vom Kurs abgekommen bist. Er ruft dich heute. Die Folgen für Joas waren katastrophal. Seine anfänglichen guten Jahre als König, und die haben seine Regierung überwogen, hatten für seine Zukunft mit Gott keine Bedeutung. Gott hat ihn verworfen. Er verlor mit seiner Armee im Kampf gegen die Aramäer. Er wurde schwer krank und schließlich ermordete man ihn auf dem Krankenlager. Ihm wurde nicht einmal die Ehre zuteil, bei den Königen begraben zu werden. Ihn hat man in Jerusalem irgendwo in einer Ecke begraben, unbedeutend. Und Paulus sagt auch den Galatern im Neuen Testament, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Und meine Lieben, das sagt Paulus nicht zu den Heiden, sondern zu den Christen. Er sagt das zu uns. Und wir lesen diese Ermahnungen immer so gerne, wie wenn das für die Heiden wären. Aber Paulus hat dann die Christen geschrieben. Wir Christen können auf das Fleisch bauen, also auf, auf, auf eine Selbstsucht aufbauen oder wir können auf den Geist Gottes aufbauen, wir können uns von Gott leiten lassen. Wo säst du dann? Also, wie wir auf Kurs bleiben? Wir haben gesehen, Joas hatte einen wunderbaren Berater zur Seite, seinen Pflegevater. Der hat ihn begleitet und währenddem, dass er lebte, hat er gelebt, Joas, ein Leben, das Gott gefällt. Er hat den Gottesdienst wiederhergestellt, die Verehrung des Gottes Israels. Kaum war Joja da gestorben, kamen diese Schmeichler daher und berieten Joas so, dass das ganze Volk verführt wurde. Einflussreiche Leute mit wunderbaren Argumenten, mit wunderbaren Beispielen, aber sie haben das Volk verführt. Und Gottes Liebe hat nochmals versucht, dieses ganze Trend des Verderbens aufzuhalten. Gott hat unternommen, alles unternommen und hat Propheten geschickt. Und die Antwort Joas war, diese Propheten zu töten. Ich möchte uns heute ermutigen, darauf zu achten, mit wem wir unterwegs sind. Ich möchte uns heute sagen, es ist nicht nur die Bibel, Jesus und ich, die unterwegs sind. Wir brauchen Menschen, die uns helfen, auf Kurs zu bleiben. Wir brauchen Menschen, die mit uns unterwegs sind. Die besten Freunde sind nicht immer die, die einem ständig rühmen und verhätscheln. In den Sprüchen heißt es, wenn du andere zurechtweist, erntest du am Ende mehr Dankbarkeit, als wenn du ihnen immer nach dem Mund redest. Und das gilt gegenseitig. Es gibt ja auch dieses Phänomen, dass Leute dieses Ermahnen und dieses Freundsein und dieses Liebendsein so verstehen, dass sie jedem einfach sagen, was er falsch macht. Aber oha, wenn man dann dieser Person mal etwas sagt, dann ist Feuer im Dach. Das heißt, gute Freundschaften heißt, dass ich selber auch fähig bin, mal mir etwas anzuhören und mir Gedanken zu machen, ob da vielleicht ein Kernchen Wahrheit drin steckt und ob mir das helfen könnte, auf Kurs zu bleiben. Oder in den Sprüchen heißt es, nimm keinen Jähzornigen zum Freund und verkehre nicht mit jemandem, der sich nicht beherrschen kann, sonst gewöhnst du dich an seine Unart und gefährdest dein Leben. Das heißt also, dass die Bibel uns ganz klar vor Augen stellt, dass wir nicht so eine Eigenständigkeit und so stark sind, dass wir alles aushalten. So sagt, heißt es auch wieder im Sprüchebuch, ich kann euch übrigens ins Herz legen, lest wieder einmal das Buch der Sprüche. Wer sich zu Klugen gesellt, wird klug. Wer sich mit Dummköpfen befreundet, ist am Ende selber der Dumme. Das heißt, die Bibel geht nicht davon aus, dass wir so praktisch so eine eigenständige Persönlichkeit sind, die einfach immer den geraden Weg laufen, unabhängig von links und rechts. Sondern sie zeigt uns deutlich, dass wir abhängig sind. Und dass die Entwicklung unserer Persönlichkeit sehr stark damit zusammenhängt, wem ich mich aussetze. Und darüber kann ich meistens selber bestimmen. Deshalb sagt auch der Paulus, lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wir sind nicht so stark, dass wir einfach eigenständig uns durchboxen. Wir sind nicht so stark, dass wir uns mit Freunden umgeben können, die immer alle in eine andere Richtung ziehen, dass wir dann da standhalten. Das können wir nicht, das ist eine Illusion. Und wer glaubt, dass er das schafft, der ist eingebildet. Ich sage es mal ganz ehrlich, weil die ganze Bibel sagt das Gegenteil. Und ich bin es nun garantiert sicher, dass Gott besser weiß, wie wir Menschen ticken. Und dass Gott weiß, warum er möchte, dass wir in einer Gemeinschaft leben miteinander. Weil wir uns brauchen. Unsere Beziehungen, die wir haben, die uns wichtig sind, auf wen wir hören, bestimmen wir selber. Ich höre auf, nicht auf jeden, gleich stark. Ich höre auch Das kann ich ganz offen sagen, das wird mir vielleicht dann einmal nachgetragen, aber ich sage es trotzdem. Ich höre auch nicht auf jeden Christen gleich stark. Weil auch Christen können gegenteilige Sachen sagen. Für mich ist ganz wichtig, wie ein Mensch steht zu Jesus. Und mir ist ganz wichtig zu spüren, um was geht es ihm, wenn er mir was sagt. Und dann versuche ich auch immer hinzuhören, auch generell, wenn mir jemand etwas sagt, auch wenn das jetzt nicht jemand ist, wo ich denke, da höre ich jetzt auf Anhieb, nehme ich das ernst und setze das um. Aber ich höre hin und in der Regel überlege ich mir dann das immer, was kann ich lernen, wo ist der Kern der Wahrheit drin, wo muss ich aufpassen, wo muss ich an meiner Person, an meinem Charakter arbeiten. Und tendenziell sind wir doch oft so, dass wir dann lieber beleidigt sind, dass uns jemand wagt, irgendetwas zu sagen, was mein Lack ankratzen könnte. Aber so werden wir nicht reif und so werden wir nicht wachsen und so werden wir nicht Persönlichkeiten, die dann auch Vorbilder sein können. Wir bestimmen unsere Beziehungen. Suchen wir uns Freunde und Persönlichkeiten, die uns dabei unterstützen, mit Jesus auf Kurs zu bleiben, die uns helfen, die sich mit uns freuen können, die uns aber auch mal etwas auf den Kopf zusagen können und wo wir wissen, sie meinen es gut mit uns. Nicht alle Menschen, die mein Leben beeinflussen und beeinflussen, kenne ich persönlich. Viele haben mein Leben beeinflusst, die ich gar nicht kenne, von denen ich aber gelernt habe. Aber ich möchte auch viele Menschen um mich haben, die ich kenne. Weil das, die man nicht kennt, die können mir nie was sagen. Da kann ich immer selber entscheiden, was ich jetzt will und so. Aber die ich kenne, die können mir direkt mal was sagen. Die können mich darauf aufmerksam machen. Ich habe auch schon Freunden gesagt, du, beobachte mich und sag mir bitte, wenn dir etwas auffällt, was du findest, das ist nicht in Ordnung. Darum müsste ich mich anders verhalten. Sag mir das. Von dir will ich das entgegennehmen. Ganz offen möchte ich das von dir hören. Man kann auch so Freunde an die Seite nehmen und sie bitten, dass sie einem auch unbequeme Dinge sagen. Weil das sonst sich niemand wagt. Meistens gehen die Leute raus und sagen, ah, war eine super Predigt. Selten geht jemand raus und sagt, oh, das war das Letzte. Der läuft meistens einfach weg. Und meistens weiß man ja dann auch nicht, ja, was war jetzt nicht so richtig an dieser Predigt? Vielleicht war sie schlecht, vielleicht hat sie getroffen. Aber wir tendieren oft, das eigentlich nicht zu tun. Und ich möchte uns ermutigen. Ich möchte mit diesem Beispiel des Joas uns ans Herz legen. Wir brauchen Freunde. Wir brauchen Menschen, die uns begleiten. Du kannst nicht allein auf Kurs bleiben. Das kannst du nicht. Und wenn du noch meinst, du könntest es, du wirst das nicht schaffen. Du brauchst die Geschwister, du brauchst Freunde, die dir helfen und dich auf Kurs behalten. Ich hoffe, dass wir verantwortungsbewusste Christen sind, die das Rückgrat und die Demut haben, Jesus treu zu bleiben durch alles durch. Christen, die nicht den anderen die Verantwortung zuschieben, sondern die Wirklichkeit, sich der Wirklichkeit des Lebens stellen. Und ich wünsche, dass wir Christen sind, die nicht den einfachsten Weg gehen, sondern den richtigen. Dass wir Christen sind, die Freunde haben, die auch bereit sind, einmal etwas offen und ehrlich in Liebe zu sagen. Und dass nicht dann, wenn sie mir das sagen, ich sage, jetzt habe ich immer gedacht, du liebst mich. Und jetzt hast du gar keine Liebe. Wie schnell werfen wir uns als Christen vor, wenn mal irgendetwas unbequem wird, gerade zu sagen, dass das lieblos ist. Da kann man uns immer, da kann man immer, Christen kann man immer so praktisch, wie sagt man, mundtot machen. Genau. Ich muss nur sagen, das ist gar nicht Liebe, was du jetzt machst. Okay. Hören wir doch mal hin, bevor wir bewerten, ob das Liebe ist oder nicht. Und prüfen wir mal, was gesagt wird und machen mit Gott das ab, was er macht. Wie wir auf Kurs bleiben, es ist nicht eine umfassende Antwort, wie wir auf Kurs bleiben, aber ein wichtiger Aspekt ist, wir bleiben auf Kurs, wenn wir miteinander unterwegs sind und wenn wir abhängig sind und uns abhängig machen von Christen, die auch unterwegs sind und eins im Sinn haben, die Ehre Gottes zu suchen. So bleiben wir auf Kurs. Und wenn du meinst, du könntest das allein, dann irrst du dich.